Amen. Hey, vielen lieben Dank für euren Einsatz heute Morgen. Sind wir nicht dankbar, dass wir Musiker in unserer Gemeinde haben, die uns das jeden Sonntag immer wieder ermöglichen? Es ist ein Vorrecht, wenn wir das als Gemeinde einfach so erleben dürfen. Miteinander unterwegs sein, Gottes Ermutigung spüren, Dinge singen über Gott, die uns aufbauen. Seine Gegenwart, sein Sprechen zu uns. Ja, wir kommen zum dritten Teil unserer Predigtserie offline, wenn Gott schweigt. Und wir sind weiterhin so ein bisschen in diesem Karfreitagsmodus. Warum werden meine Gebete nicht erhört? Und darum soll es auch heute noch einmal gehen. Das Gefühl, das ja bei uns entsteht, wenn unsere Gebete nicht erhört werden, das drückt Jesus ja an Karfreitag auch aus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Warum hast du mich verlassen? Das ist Jesu Frage. Er erlebte am Kreuz das Schweigen Gottes in einer Art und Weise und in einer Dimension, wie wir uns das gar nicht vorstellen können, weil er ja immer auch so eng mit Gott war und mit ihm verbunden war. Niemand hätte Gott ferner sein können in diesem Moment als Jesus. Warum hast du mich verlassen? Er hat diese gesamte Gottesferne, all das, was wir als belastend oder als hoffnungslos in unserem Alltag ja schon erleben, wo wir schon so drunter leiden, dass wir sagen, warum redest du nicht? Warum bewegt sich nicht mal etwas in meinem Leben? Das hat Jesus in Reinform erlebt am Kreuz, als er sagte, warum hast du mich verlassen? Diese ganze Gottesferne, all das, was uns den Atem abschnürt. Wir hätten das verdient gehabt. Keiner von uns hat es verdient, dass Gott sich ihm zuwendet. Auch uns Theologieleuten nicht. Nur weil wir Theologie studieren, heißt das ja nicht, dass wir vor Gott uns irgendeine Zacke in der Krone verdient hätten. Das wäre unser ewiges Schicksal gewesen. Gottes Ferne, warum hast du mich verlassen? Hätte jedem Menschen geblüht, wäre Jesus nicht gekommen. Wenn Jesus nicht wäre, er hat diese unsägliche Distanz ausgehalten. Er hat dennoch an Gott festgehalten und gesagt, in meine Hände befehle ich meinem Geist. Also wir wollen uns noch einmal mit diesem Warum beschäftigen. Warum werden meine Gebete nicht erhört? Und wir haben ja letzte Woche schon ein paar Punkte dazu gehört von Julian und ich möchte einfach da nochmal ansetzen. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr bereits schon merkt, so ganz einfach wie bei Hagar ist es nicht. Warum ich? Und Gott sagt, warum nicht? Manchmal wünschten wir uns, es wäre so leicht, ne? Ja, Gott mutet uns das manchmal zu. Und es gibt verschiedene Dimensionen, warum unsere Gebete nicht erhört werden, wenn wir sie sprechen. Und Gottes Antwort ist nicht einfach nur, warum nicht? Mach ich halt mal so. Warum nicht du? Ist es nicht besser du als dein Nachbar? Wer weiß. Manchmal hat es mit dieser Welt zu tun, die einfach noch unvollkommen und von der Sünde geprägt ist, dass einfach Dinge nicht geschehen. Wir hatten es von den egoistischen Gebeten letzte Woche. Manchmal hat Gott aber auch einfach etwas anderes im Sinn und gibt uns nicht, was wir von ihm erbitten, weil er einen anderen Weg für uns vorsieht. Und manchmal stehen wir einfach auch in einem geistlichen Kampf und müssen etwas auch erstmal so durchfechten, durchkämpfen, durchstehen vielleicht auch. Und ich glaube, dass alle drei Faktoren dazu beitragen, dass manche unserer Gebete nicht oder nicht sofort oder nicht auf die Art und Weise erhört werden, wie wir uns das gewünscht hätten. Mein erster Punkt ist, unsere Gebete werden nicht erhört, weil Gott Beziehung im Sinn hat. Wir knüpfen ja also direkt an die Frage an, die Julian auch zum Abschluss letzte Woche uns gestellt hat. Wenn deine Gebete nicht erhört werden, bringt dich das weg von Gott oder zieht dich das zu ihm hin? Und ich weiß, in manchen Kleingruppen wurde jetzt vergangene Woche auch schon genau über die Thematik gesprochen. Aber das ist ja auch nur eine Seite der Fragestellung. Es beleuchtet ja nur unsere Seite der Fragestellung. Wenn Gott nicht antwortet, zieht mich das näher zu ihm hin oder bringt mich das von Gott weg? Das beinhaltet unsere Verantwortung, unsere Reaktion auf dieses Schweigen Gottes. Aber was ist denn vielleicht Gottes Perspektive auf dieses Schweigen? Haben wir uns die Frage auch schon gestellt? Es gibt ja noch Gottes Sicht darauf. Was wünscht Gott sich wohl in diesem Moment? Und die Antwort, ich glaube, wir wissen es, die liegt auf der Hand. Gottes tiefstes Verlangen, schon immer, von der Erschaffung der Welt, von der Erschaffung des Menschen an, sein tiefstes Verlangen ist es, dass wir in seine Nähe kommen. Dass wir nah bei ihm sind und da auch bleiben. Er wünscht sich, dass wir immer mehr in eine erfüllende Beziehung zu ihm hineinwachsen. Also hier sehen wir, was Gott sich wünscht. Das ist Gottes Herz für dich, dass du in diese erfüllende Beziehung mit ihm hineinwächst. Und dann kannst du dich natürlich fragen, ja, erfüllende Beziehung hin oder her, wie geht das denn? Das geht dann am besten, wenn dich nicht so viel anderes erfüllt. Sonst kann Gott dich ja nicht erfüllen. Also er möchte auch Raum nehmen in deinem Leben, Raum greifen, möchte gerne dich ausfüllen dürfen in deinen Gedanken, möchte gerne Teil deines Wesens und Denkens werden. Und manchmal gebraucht Gott die Zeiten, in denen wir ihn suchen, um zum Beispiel Richtungsweisung zu bitten oder sein Eingreifen zu erflehen. Die gebraucht er, um uns ihm näher zu bringen, weil das ist sein Verlangen. Er möchte uns näher an sich binden, näher an sich ziehen. Und warum funktioniert das? Im Normalfall ist es doch so, zumindest kenne ich das von meinen Kindern, als sie noch kleiner waren und nicht direkt mal bekommen haben, was sie wollten, dann haben sie sich brav getrollt und in ihr Zimmer gegangen und haben Lego gespielt. War doch bei euren Kindern auch so, oder? Mama oder Papa sagen nein und sie sagen okay und gehen. Ich weiß nicht, also bei meinen Kindern war das anders. Meine Kinder haben dann nochmal nachgesetzt. Ja? Und wenn man dann nach dem dritten Nein irgendwie immer noch wieder den Youngster da ums Eck kommen sieht und dann denkt man, ich weiß schon, was jetzt kommt. Dann kommt irgendeine Verhandlungssituation. Was wäre denn, wenn? Und dann könnte man nicht doch. Und Kinder sind nachhaltig in dem, was sie sich wünschen. Die wollen gerne, dass ihr Wunsch gehört wird. Das heißt, wenn wir Kinder Gottes sind, dann haken wir nach. Dann zieht uns das doch eigentlich noch intensiver ins Gebet. Dann zieht uns das näher zum Vater und sagt, ich möchte aber gerne mal mit dir nochmal drüber sprechen. Ich möchte gerne, komm, ich lasse dich jetzt noch nicht so einfach los. Ich gehe jetzt nicht in mein Zimmer und mach brav weiter, sondern ich hake nach. Wir beten intensiver. Wir hören aufmerksamer hin im Gebet. Wir wollen doch hören, was unser Vater im Himmel uns zuflüstern will. Wir suchen also Gottes Nähe genau deshalb, weil er nicht antwortet. Das ist paradox. Aber so erreicht er ein höheres Ziel. So erreicht Gott, dass wir seine Nähe suchen, dass wir zu ihm hingezogen werden, obwohl wir eigentlich nur was von ihm wollen. Der Mann, der das bekannte Lied Amazing Grace geschrieben hat, heißt John Newton. Und er hat in seinem Leben mit Jesus die Beobachtung gemacht, die mit Gebet und Anfechtungen zusammenhängt. Ich habe euch dieses Zitat hier mal aufgeschrieben. Anfechtungen drängen uns zum Gebet. Wissen wir alle, Not lehrt beten, ne? Die Erfahrung zeigt, dass eine lange Periode von Behaglichkeit und Wohlstand die unglückliche Tendenz hat, unseren verborgenen Lobpreis kalt und förmlich werden zu lassen. Also das, was in unserem Leben sonst so aufsteigt an Dankbarkeit, an Lobpreis für Gott, wird, wenn es uns zu gut geht, kalt und förmlich und rituell. Aber Sorgen wecken unseren Geist und zwingen uns, Gott in aller Aufrichtigkeit anzurufen, wenn wir jene Hilfe benötigen, die wir nur von ihm erlangen können. Harte Zeiten, Zeiten seines Schweigens, provozieren unsere Seele zum Gebet. Also zumindest ich kann mich daran erinnern, dass ich tatsächlich zumeist die intensivsten Gebetszeiten dann hatte, wenn die Hütte richtig am Brennen war. Wenn es mir so richtig schlecht ging, wenn ich so richtig, boah, keine Ahnung, aufgewühlt war, meine Seele war aufgewühlt und dann, ja, dann wendet man sich an Gott, weil man von keinem anderen sonst Hilfe erwarten kann. Wenn also deine Gebete nicht sofort erhört werden, vielleicht ist das genau Gottes Wunsch, dass er ein Stück einfach sagt, komm doch noch mal ein bisschen näher, lass uns noch mal ein bisschen leiser reden, lass uns noch mal ein bisschen intimer reden, lass uns noch mal ein bisschen näher kommen. Der Theologe aus England, P.T. Forsyth, der kommentiert diesen Zusammenhang, von dem John Newton da spricht, und sagt, dieses äußere Bedürfnis entzündet das innere Bedürfnis in Klammern, ne? Und wir erkennen, dass die umfassendste Antwort auf unser Gebet in dem liegt, der antwortet. Unsere Antwort ist vielleicht nicht das, was wir erbeten haben im Gebet, sondern unsere Antwort auf das Gebet liegt in der Person, die uns antwortet. Und wir kennen das aus anderen Zusammenhängen sehr gut. Ja, die Person ist uns doch eigentlich das Wichtigste. Gott als Geber aller guten Gaben. Wir kennen das im Zusammenhang mit den Geistesgaben auch oft, dass wir sagen, wir suchen nicht die Gaben, wir suchen den Geber. Wir wollen Gott finden, wir wollen mit ihm Gemeinschaft haben und dann wird er uns natürlich seine Gaben geben. Er segnet ja, er ist ein gebender Gott, er ist die Quelle des Lebens. Wie sonst könnte er mit uns umgehen, als anders, als einfach nur zu geben und seinen Segen auszugießen über uns. Das heißt, Gottes großes Ziel war und wird immer sein, Beziehung zu uns. Er als Person ist doch ein Vielfaches wichtiger als das Anliegen, das wir vor ihn bringen. Und ich kann mir das auch nur so erklären, dass Paulus das kapiert hat, als er dann in 2. Korinther 19 von Gott gesagt wird, bekommt, hey, lass dir an meiner Gnade genügen. Der hat gebetet, der Paulus, und zwar nachhaltig. Er hat gesagt, nimm mal diesen Dorn aus meiner Flasche, nimm dieses Ding weg, das mich so quält. Und Gott sagt, hey, lass dir an meiner Gnade genügen. Freu dich darüber, dass du zu mir gehörst. Jesus sagt es seinen Jüngern auch. Boah, Dämonen machen uns untertan. Yay, das war Spaß. Das hat Spaß gemacht. Action, geistliches Leben, juhu. Und er sagt, hey, freut euch doch nicht darüber. Freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens aufgeschrieben sind. Beziehung zu Gott. Er legt den Fokus da. Es kann sein, dass du in so einer Phase bist, auf etwas anderes. Ich glaube nicht, dass das für alle immer gleichzeitig ist, aber falls du Fragen darüber hast, warum dein Gebet zurzeit nicht erhört wird, könnte es daran liegen, dass Gott sich stärker Beziehung und Intimität mit dir wünscht. Und in der Theorie ist uns das auch klar. Ja, nicken wir, Waldmann, hast recht, überzeugendes Argument. So. Aber in der Praxis ist es trotzdem schwer. In der Praxis stehen wir trotzdem da in so einer Phase, wenn Gott schweigt, wenn unser Beten scheinbar keine Auswirkungen hat. Aber ich glaube, wir bekommen zumindest ein Gespür dafür, ob es uns näher zu Gott hinzieht oder von ihm wegbringt. Zumindest darauf bekommen wir eine Antwort, weil wir uns ja beobachten können in diesem Moment. Das Schöne ist, es gibt eine Verheißung, die Jesus in Johannes 15, Vers 7 ausspricht. Und da sagt er, wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und wenn meine Worte in euch weiten Raum haben, dann könnt ihr im Gebet erbitten, was immer ihr wollt, und es wird für euch so geschehen. aus der Verbindung mit Gott heraus entsteht Gebetserhörung. Das führt mich auch zum zweiten Punkt. Warum werden meine Gebete nicht erhört? Weil Gott den freien Willen von Menschen respektiert. Manche Gebete werden nicht beantwortet, weil Gott einen Menschen nicht zwingen will, etwas zu tun, was er oder sie nicht tun will. Das würde keinem von uns schmecken, glaube ich. Und wir wüssten auch, warum uns das nicht schmeckt. Nicht nur, weil wir vielleicht noch hier und da ein rebellisches Herz haben, sondern weil es halt irgendwie auch gar nicht so dolle mit Beziehung einhergeht, wo Liebe eigentlich eine Rolle spielen soll. Wir wissen das, wir spüren das. Und jeder von uns kommt, wenn wir gerade auch mit Menschen sprechen, die in so einer Notlage sind, die sagen, warum? Und dann kommt ja auch oft so eine Anklage gegen Gott. Warum lässt Gott sowas zu? Und die große Frage auch des Leids. Wir kommen immer wieder an diesen Punkt, dass wir Gottes Allmacht oder seine Souveränität hinterfragen. Weil er, wie vor nicht allzu langer Zeit so ein Hitler nicht verhindert hat. Warum hat Gott sowas zugelassen? Sowas Schreckliches. Oder niedrigschwelliger. Dass er nicht bewirkt hat, dass du deine Jugendliebe heiraten konntest. Ich wette, in beiden Fällen wurde gebetet. Es wurde gebetet, dass Hitler irgendwie schneller abtritt und doch durfte er noch jahrelang wüten in Europa. Und bestimmt hast du gebetet, dass deine Jugendliebe dir, ihr oder sein Herz schenkt. Und es wurde vielleicht nicht erfüllt. Obwohl vielleicht auch im ersten Moment gar nichts Schlimmes an dieser Beziehung gewesen wäre. Aber wir hinterfragen Gottes Allmacht. Gott, warum gibst du mir nicht, worum ich dich bitte? Und die Bibel zeigt uns einen allmächtigen Gott, der sich ständig immer wieder dafür entscheidet, seine Macht zu begrenzen. Ein allmächtiger Gott, der freiwillig seine Macht begrenzt. So entscheidet er sich auch dafür, sich nicht über den freien Willen hinwegzusetzen, den er der Menschheit geschenkt hat. Dein und mein freier Wille, zu reagieren, zu entscheiden. Er respektiert also den freien Willen seiner Geschöpfe. Und das hat was mit seiner Größe zu tun. Denn Gott hat es nicht nötig, seine Schöpfung einzuschüchtern. Er ist der Herr aller Herren, aber er ist kein Diktator. Er hat es gar nicht nötig, uns in die Unterwürfigkeit zu zwingen. Seine Art ist ganz anders. Leise wirbt er um dein Herz, gab es irgendwann mal so einen Buchtitel. Ja? Er flüstert, er liebt, er wirbt, er lockt. Er braucht uns nicht zu einer widerwilligen Unterwürfigkeit zu zwingen. Das ist gar nicht seine Absicht. Hatten wir ja gerade schon gehört. Sowas kennen wir von der anderen Seite. Lüge, Manipulation, Druck. Das sind Werkzeuge des Teufels, ihr Lieben. Das ist nicht Gottes Art. Dafür ist er viel zu groß, viel zu souverän, viel zu allmächtig, viel zu liebevoll. Er umwirbt unser Herz liebevoll. Und er möchte unserem Leben dadurch Würde verleihen, dass er uns die Freiheit schenkt, zu wählen, zu entscheiden. Und darum gibt es die gefährliche Möglichkeit des Ungehorsams in unserem Leben. Wir haben die Fähigkeit, uns zu entscheiden. Gott räumt uns diese Möglichkeit ein, weil er uns das ermöglicht hat, zu entscheiden. Gleichzeitig schafft er aber damit auch die Voraussetzung für freiwillige Unterordnung, für Beziehung. Er ging also damals bei Adam und Eva ein riesengroßes Risiko ein. Er hat Menschen geschaffen, die wählen durften. Von allen Bäumen, nur von dem nicht. Und Eva ist der Schlange auf den Leim gegangen, die Gottes Wort und Gottes Versorgung und Liebe in Frage gestellt hat. Ja, sie hat für Unglaube und für Ungehorsam sich entschieden damals, die Eva. Sie hat nicht Gottes Wort geglaubt und auch nicht seiner Güte. Und wir leiden bis heute unter dieser Dimension unserer gefallenen Welt, unter der Sünde. Aber etliche tausend Jahre später, ihr Lieben, wurde auch wieder in einem Garten eine Entscheidung gefällt. Und ihr ahnt schon, was jetzt kommt. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Auch hier ist eine Hingabe, eine Freiwilligkeit in der Beziehung, die Jesus zum Vater hat. Und dieses Gebet der Selbsthingabe, das Jesus da spricht, das ist richtig wegweisend. Denn jedes Mal, auch wenn wir beten und wenn wir im Gebet unseren Willen in Gottes Willen einordnen, dann geschieht ein Stück weit Garten Eden. Dann geschieht ein Stück weit Erlösungswerk. Dann geschieht ein Stück weit Gottes Reich. Immer dann, wenn Menschen sich im Gebet durch die Kraft der Gnade Gottes dafür entschließen, nicht auf Eigennutz aus zu sein, mein Wille, sondern das Verlangen hat, Gottes Plan und Absichten zu verfolgen, dein Wille, dann sehen wir ein gutes Stück von Gottes Reich in Realität. Aber Gott möchte unseren freien Willen dafür nutzen. Der Pete Gregg, der uns so mit seinem Buch auch ein bisschen hier anleitet in dieser Predigtserie, der schreibt, Gebet ist der Raum, in dem wir unseren freien Willen trainieren und zum Einsatz bringen sollen in der Entscheidung für Gottes Willen. Also im Gebet ist unser Übungsraum, im Gebet ist unser Training Center. Da gehen wir mit Gott in den Dialog, da gehen wir mit Gott in Kontakt und wir lernen es, unsere Entscheidung für seine Absichten so zu treffen, dass wir sagen können, dein Wille geschehe. Und es gibt einen Musiker, den ich zurzeit echt gerne höre, hat einen komischen Namen. Ich glaube, er hat afrikanischen Hintergrund. Blessing Ofor heißt er. Und ein Lied, bei dem bin ich immer wieder echt besonders berührt. Das heißt Belief. Und da geht es in den Versen so um die ganz menschliche Sehnsucht. Es wird schon alles gut werden. Oder die Nacht wird vorbeigehen und der Morgen wird wieder anbrechen. Oder du machst aus meinem Wasser, du machst guten Wein daraus. Also solche Bilder benutzt er da. Und er versucht so diese Sehnsucht nach dieser Versorgung durch Gott irgendwie klar zu machen. Und dann sagt er, but what if you know something I don't? What if you will something I won't? If you don't give me what I want, but you give me what I need, is that enough to believe, believe, believe in your love? Also was, wenn du etwas weißt, das ich nicht weiß? Was, wenn du etwas willst, was ich nicht will? Wenn du mir nicht gibst, was ich möchte, mir aber gibst, was ich brauche, reicht das aus, um an deine Liebe zu glauben. Ich glaube, das ist genau der Punkt, warum ich auch von diesem Lied immer wieder so berührt bin, weil es mich so anspricht. In dieser Entscheidung glaube ich dir, glaube ich daran, dass Gott doch noch da ist für mich, auch wenn er vielleicht schweigt, auch wenn ich nicht bekomme, was ich mir gewünscht habe, aber ich weiß, seine Liebe ist weiterhin beständig für mich da. Reicht das, was er mir gibt? Und wenn es sein Schweigen ist, dass ich weiter an seine Liebe glaube. Und von dieser Frage und vor dieser Frage und Entscheidung stehen wir immer wieder. Fast möchte ich sagen, es ist prägend für uns als Menschen, die mit Jesus leben. Wir sind eingeladen, uns immer wieder willentlich an diese Liebe auszuliefern und dann unseren Weg mit ihm zu gehen. Das war so der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, warum werden meine Gebete nicht erhört? Ja, weil wir in einem geistlichen Kampf stehen. Es gibt einfach Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht sehen, die wir vielleicht auch nicht erklären können. aber die offenbar Einfluss haben auf die Erhörung von Gebeten. Zumindest hat es Daniel, der Prophet im Alten Testament, so erlebt und auch beschrieben. Das ist eine der Textstellen, auf die man sich in diesem Zusammenhang unbedingt natürlich auch beziehen kann. Da war ein Gebet von Daniel, sein Gebet war schon direkt gehört worden, sagte ihm der Engel, der dann zu ihm sprach, aber erst 21 Tage später sprach der Engel zu ihm und brachte ihm die Antwort. Verzögerte Antwort. Geistliche Mächte haben also diesen Vorgang verzögert. Daniel hat gebetet und die Antwort war schon da, sein Gebet war angekommen, aber sie war noch nicht zu ihm gelangt. Und ich glaube, es gibt auch in unserem Leben Dinge, die sind umkämpft, in unseren Gedanken, in unserem Leben, wo wir einfach nicht hören, was Gott sagen möchte, weil da noch ein Kampf tobt in der unsichtbaren Welt. Und 600 Jahre später schreibt Paulus an die Epheser in Kapitel 6, greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an, dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Wir stehen als Kinder Gottes also in einem Kampf, in einem geistlichen Kampf, einem Kampf, der in erster Linie um unsere Gottesbeziehung sich dreht, aber oft auch unser physisches Leben beeinflusst, um unser Leben. Und oft ist es auch ein geistlicher Kampf um das Leben der anderen in unserem Umfeld. Ein Kampf, der auch Gebete verhindern oder zumindest verzögern kann. Und dann sagt Paulus, wir sollen diesem Feind widerstehen. Wir sollen, wie sagt das hier, wir sollen entschlossen uns zum Kampf aufstellen. Das ist in Epheser 6, die Verse 13 und 14. Wir sollen entschlossen sein, diesen Kampf zu kämpfen. Wir müssen ihn nicht suchen. Wir sollen nicht auf die Pirsch gehen und sagen, wo ist hier das nächste Scharmützel mit den Dämonen hier um die Ecke? So nicht. Aber wenn wir spüren, dass unser Leben umkämpft ist, dass unsere Gottesbeziehung umkämpft ist, wenn das Leben von Menschen auf dem Spiel steht, dann sollen wir entschlossen sein, diesen Kampf anzunehmen. Und dann bringt Vers 18 in Epheser 6 noch eine andere Note in diesem Kampf zur Sprache. Wir sollen erfüllt und geleitet vom Heiligen Geist immer auch für andere Christen beten. Also die Fürbitte ist Teil von diesem geistlichen Kampf. Und ist ein wesentlicher Aspekt, wenn es um geistlichen Kampf geht. Paulus sagt in Galater 6, Vers 2, helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. So erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Und ich glaube, wenn wir uns in der Fürbitte für den anderen einsetzen, wenn wir mitkämpfen, wenn wir uns an seine Seite stellen und da jemand erfährt, wie Gott spricht, wie Gott handelt, wie Gott eingreift und zumindest erfährt, dass er nicht alleine dasteht, weil eine Gemeinschaft der Gläubigen um ihn ist, dann erfüllen wir das Gesetz Christi. Im Alpha-Kurs haben wir kürzlich auch über den geistlichen Kampf gehört. Wir machen ja gerade Alpha-Kurs, das haben wir nach den Ferien noch zwei Abende. Aber der vergangene Abend, da ging es um die Landung der Alliierten in der Normandie. Der sogenannte D-Day. Am 6. Juni 1944. Zigtausende von alliierten Soldaten sind da in Frankreich angelandet und mussten da auch oft mit dem Leben bezahlen im Maschinengewehrfeuer der Deutschen, die aus ihren Bunkern da schossen. Und für viele ist der 6. Juni 1944 die Wende im Zweiten Weltkrieg gewesen. Es war auch davor an der Ostfront schon einiges weggebröckelt, aber für viele, auch in der Rückschau, für viele Historiker ist der D-Day eigentlich der Anfang vom Ende. Es war noch nicht wirklich Kriegsende, aber es war der Anfang vom Ende. Ab dem Zeitpunkt ging es abwärts mit dem Deutschen Reich. Wahrscheinlich ging es schon viel vorher abwärts, aber militärisch betrachtet. Bis zur deutschen Kapitulation am 8. Mai 1945 dauerte es noch circa 11 Monate. Und wir kamen im Alpha-Kurs drauf zu sprechen und ich glaube, dass da einfach auch eine Wahrheit drin liegt. In unserem Leben ist es genauso. Die Bibel sagt es, unsere Erfahrung bestätigt es, wir haben einen Sieg. Wir haben den Anfang vom Ende erlebt. Christus ist am Kreuz gestorben. Wir haben Ja gesagt zu dem, was er getan hat. Damit steht sein Sieg fest. Und doch mussten die Alliierten erstmal noch bis über die Rheingrenze marschieren und die deutschen Truppen zurückdrängen und aufräumen. Und die Engländer sagen ja immer säubern. Das klingt ein bisschen komisch. Aber wir müssen unser Leben auch säubern. Wir stehen in einem geistlichen Kampf. Das, was Gott für uns schon gemacht und erworben hat, das möchte er durchsetzen in unserem Leben. Und wir kennen uns doch. Kampflos ergeben wir uns oft nicht, oder? Wir kämpfen für unser Recht, für unsere Lieblingssünde, für das, was wir nicht loslassen wollen. Wir kämpfen. Wir müssen immer wieder um Dinge oder unser Leben kämpfen, aber dabei dürfen wir uns auf den Sieg ausrichten, den Jesus am Kreuz für uns errungen hat. Und so einen Sieg, das ist nicht nur durch ein Lobpreislied getan, das kann höllisch wehtun. Und der D-Day tat auch höllisch weh. Tausende von Männern haben dort ihr Leben verloren. Und trotzdem wurde an diesem Tag eine Schlacht gewonnen. Trotzdem wurde an diesem Tag ein Krieg gewonnen. Versteht ihr? Manchmal geht das Hand in Hand, dass wir ein Opfer bringen und dass trotzdem ein Sieg errungen wird. Jakobus rät seinen Glaubensgeschwistern und damit eben auch uns heute in Kapitel 4, 7 und 8, ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Und ich glaube, das ist Teil dieses geistlichen Kampfes. Zwar beides, nicht nur widersteht dem Teufel, sondern reinigt auch eure Herzen. Entscheidet euch, wo ihr unentschlossen seid. Auch das ist ein geistlicher Kampf, ich glaube sogar mehr als das andere. Denn wenn wir einmal mit Jesus verbunden sind, haben wir eine innere Stärke, die uns im Kampf auch aufrecht hält. Aber wenn wir unentschlossen sind, dann werden wir hin und her geweht vom Wind. In der Nähe Gottes finden wir den Mut und den Glauben für diesen Kampf. Und gleichzeitig spricht der Jakobus von dieser Integrität und Entschlossenheit. Und ich glaube, das ist es, was Daniel am Ende auch erlebt hat. Und wo er dann sagt, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Wenn wir uns also Gott nahen, wenn wir unsere Unentschlossenheit irgendwo auch mal auf den Altar legen und sagen, hey, das tut jetzt gerade weh, hier was loszulassen, aber ich kämpfe geistlich, ich kämpfe mit geistlichen Dingen, nicht mit menschlichen. Dann ist das vielleicht heute Morgen dein Moment, wo Gott dir Mut zuspricht und sagt, nimm diesen Kampf doch mal an. Da, wo du stehst, vielleicht hast du gerade innerlich überhaupt keine Spannung im Sinne von, ich habe Bock auf Kampf. Vielleicht bist du eher am Abspannen, sagst du, ich halfte eher ab und möchte eigentlich gar nicht mehr kämpfen, möchte die Flügel irgendwie hängen lassen. Aber wenn du heute Morgen durch diese Predigt den Mut bekommst, diesen geistlichen Kampf für dich neu anzunehmen, dann ist das eine großartige Entscheidung. Dann ist es eine großartige Entscheidung, insbesondere wenn du dich gar nicht danach fühlst, sondern wenn du einfach nur auf Gott vertraust, dass ich glaube dem, was Gott mir gesagt hat. Und Glauben bewirkt auch die Ausdauer, die wir für so einen Kampf brauchen. Du musst dich gar nicht so stark fühlen, weißt du? Am Ende ist es doch Gott, der mit dir ist. Aber Gott respektiert deinen freien Willen. er nimmt dir diesen Kampf nicht ab. Er hat für dich gekämpft. Der Sieg ist errungen. Du darfst dich jetzt einklinken in das, was er getan hat. Lass dich einfach darauf ein. Wenn du nicht sagst, ich möchte mega nach vorne preschen, dann sag wenigstens, okay, ich komme mit. Ich glaube, das ist okay. Du musst nicht die Speerspitze an Jesu Truppen sein. Du darfst aber sagen, ich komme mit, wenn du mitgehst, Jesus. Das reicht. Ja, vielleicht könnt ihr ein bisschen schon mal anfangen, hier uns musikalisch zu begleiten. Ich würde gerne einen Moment im Gebet bleiben. Vielleicht können wir auch noch mal einen Moment die Tür aufmachen, ein bisschen Luft reinlassen. Es ist ein bisschen stickig geworden über die Zeit jetzt. Warum werden deine Gebete nicht erhört? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich wollte dir ein klein wenig eine Auswahl geben an Möglichkeiten, warum es sinnvoll sein kann aus Gottes Perspektive. Und ich bin mir sicher, Gott liebt Beziehung zu dir. Und wenn du heute hier bist und merkst, deine Beziehung zu Gott hat gelitten in den letzten Wochen und Monaten, oder du hattest noch nie eine, du weißt gar nicht, wer dieser Gott ist, dann ist die Einladung für dich auf jeden Fall heute Morgen im Raum. Geh doch mal einen Schritt auf ihn zu. Ich glaube, seine Hand ist ausgestreckt. Und wenn du merkst, dass du eher widerwillig mit diesem ganzen christlichen Glauben unterwegs bist, dann ist das okay. Schöner wäre es anders. Ich weiß nicht, was dir hilft, dich dann innerlich umzuentscheiden. Ich weiß nur, dass Jesus hier ist und dich lieb hat. Und dass er dich respektiert und dass er dich auch dann lieb hat, wenn du weiterhin widerwillig unterwegs sein möchtest und nicht möchtest, dass er eine Rolle in deinem Leben spielt. Das ist für ihn okay. Seine Liebe zu dir ist ungebrochen. Aber wenn es nach seinem Herzen geht, würde er sich wünschen, du würdest ihm vertrauen. Und du würdest ihm ein Stück dessen geben, was er dir als Kapital anvertraut hat, nämlich deinen freien Willen. Und wenn du in einem Kampf stehst und du nicht mehr weißt, wo dir der Kopf steht, weil alles Mögliche dir um die Ohren fliegt, dann stell dich auf den Sieg, den Jesus vollbracht hat. Und bete, dass er dir hilft, seinen Sieg in deinem Leben durchzusetzen. Dass du an dem Punkt, an dem du dich gehemmt fühlst, vorwärts kommst, Land gewinnst. Gott, wir sind dankbar für dein Reden heute Morgen. Wir sind dankbar für deinen Geist. Wir sind froh, dass du uns einlädst in deine Gegenwart und Nähe. Wir sind froh, dass du uns liebst und anerkennst, in egal welcher Situation wir heute Morgen jetzt gerade stehen. Herr, ich bete, dass es uns gelingt in unserem persönlichen Gebet mit dir, dass es gerade so am Platz einfach auch aufsteigt. Dass, wo wir uns mit dir unterhalten, dass es uns gelingt, unser Herz dir zu öffnen. Du weißt, es schmeckt uns gar nicht, wenn du schweigst, wenn unsere Gebete nicht erhört werden, wenn wir fragen, warum. Aber Herr, wir wollen dir sagen, wir vertrauen und glauben an deine Liebe. Wir glauben daran, dass du uns liebst. Wir glauben daran, dass du gut bist und Gutes tust. Und wir wollen diesen Glauben auf keinen Fall opfern. Keinen Umständen, keinen Widerständen, keinen Unzulänglichkeiten, keiner Sünde, sondern wir wollen ihn hochhalten, sagen, Gott, du bist gut und du tust Gutes. Und du gibst uns, was wir brauchen und nicht immer, was wir uns wünschen. Hey, wenn wir jetzt gleich in dieses Lied einsteigen, dann möchte ich dich einladen, nach vorn zu kommen und hier einfach dein Gebet zu sprechen. Mach dich auf den Weg, bleib nicht passiv. Es werden ein paar Leute da sein, die tragen so ein Schildchen, da steht Gebetsteam drauf. Die werden gerne auch persönlich mit dir beten, wenn du das möchtest. Du musst das Angebot nicht in Anspruch nehmen, du darfst gerne. Aber komm nach vorne. Wenn wir jetzt gleich dieses Lied singen, nutz die Gelegenheit, einfach für dich beten zu lassen. Nutz die Gelegenheit, dein Warum an Gott zu verarbeiten. Ich lade dich ein. Lass uns aufstehen gemeinsam. Gunnar, du darfst übernehmen.